Ja, willkommen zu unserem Vortrag. Wie lernt eine Maschine? Das ist jetzt mehr auf Audio bezogen. Also, wie lernt eine Maschine bezogen auf Audio-Postproduktion? Also, wir beide hier sind von Auphonic. Das ist eine Firma aus Österreich. Wir sind in Graz, ist unser Hauptoffice sozusagen. Und wir sind auch aus dem Subscribe-Umfeld hier entstanden, beziehungsweise hat es früher halt noch anders geheißen. Und genau, das ist mein Kollege Chris, ich bin Georg. Hi. Und wir werden heute ein bisschen tiefer in die Welt der Audio-Postproduktion eintauchen, weil Audio doch relevant ist für Podcasts. Und weil das jetzt so üblich ist auf der Subscribe, werden wir zuerst einen geschichtlichen Überblick über Audio machen und dann mehr über momentane Details eingehen. Zu den ganz konkreten praktischen Dingen werden wir dann mehr heute im Workshop sagen, der ist dann um 15 Uhr. Und jetzt geht es mehr so um generisches Blabla. Also dann übergebe
ich
mal an
Chris. Ich beginne mal direkt mit dem generischen Blabla. Hi, lieber Subscribe, Chris mein Name. Sollte entlang des Vortrags mein ausgeprägter steirischer Akzent überhand nehmen, bitte sagt es mal, ich bemühe mich, dass ich Deutsch rede. Hi, servus. Das Ding ist, wie haben wir diesen Vortrag gegliedert? Besteht aus zwei Teilen, sage ich mal. Das eine ist ein bisschen allgemeinerer Überblick über die Geschichte der Audio-Postproduktion. Tim hat ja gestern schon einen großartigen Beitrag geleistet und gesagt, wie ist digitale Medienkommunikation im geschichtlichen Abriss jetzt zu betrachten. Ich möchte ein bisschen versuchen, das jetzt im Audio-Postproduktions- oder im Audio-Produktionskontext irgendwie noch ein bisschen zu beleuchten. Wir gehen dort dabei ein bisschen ein auf Kontext, wo kommen wir her, wo sind wir gerade, wo könnte die Reise denn hingehen und ein bisschen Ausblick auf die Geschichte und generell so ein bisschen philosophischer Zugang, was könnte dann in Zukunft vielleicht noch passieren, philosophisch oder technisch jetzt gesehen. Georg wird dann inzwischen noch einen Teil drüber halten, wie der Titel es schon sagt, wie lernt eine Maschine, also wie ist es überhaupt möglich, die jetzt neue, ganz gehypte KI-Technologie für Audiozwecke zu verwenden, wie kann man Modelle trainieren, was ist Deep Learning, was sind die Herausforderungen, die im Entwicklungsalltag auf uns zukommen, mit welchen Problemstellungen befassen wir uns, was bedeutet es überhaupt, ein KI-Modell am Laufen zu halten? Wie nutzt man sie in verschiedenen Algorithmen und in verschiedenen Anwendungsbeispielen? Ja, und so wie meistens mit Innovation folgt es irgendwie einem Strang. Also man kann es ein bisschen wie so eine Evolution darstellen. Über die letzten 50 Jahre, eigentlich mehr, aber ich sage mal über die letzten paar Jahrzehnte, hat sich in der Audio-Postproduktion und in der Audioproduktion sehr viel getan. Wenn man zurückdenkt, ich war damals noch nicht dabei, aber man sagte mir, in den 70er Jahren hat man noch sehr viel mit analogen Methoden gearbeitet. Elektrische Signale, wo wirklich ein Mikrofon wie dieses hier nimmt ja an Ort und Stelle die Schallschwingungen auf und übersetzt es in elektrische Signale. Diese wurden dann in riesengroße Mischpulte hineinbefördert, die an riesengroßen Outboards, Kompressoren, Reverb, verschiedenste Effektgeräte dann bearbeitet wurden von Menschen, die sich enorm viel damit befassen mussten, sich überhaupt nur mit diesen Dingen auszukennen und auf der anderen Seite dann viel Zeit, Ressourcen, Geld und so weiter in diese Dinge hineinstecken müssten, haben dann riesengroße Tonstudios gehabt mit diesen massiven Konsolen, wie man sie kennt, und über zig Patchbays, wie man es hier sieht, zum Beispiel analog ein elektrisches Signal von A nach B befördert, dort bearbeitet, wieder zurückgeschickt, vermischt etc. Das Prinzip davon war, das immer in Echtzeit zu bearbeiten, sprich das Audio geht rein, das Audio geht raus und alles, was mit dem Audio dazwischen passiert, ist in Echtzeit in diesem Moment. Was bei elektrischen Signalen jetzt in der Form noch relativ einfach ist, weil man da einfach mit diesem elektrischen Ding arbeitet und die Waveform verändert. Das Problem ist dabei, es ist halt sehr aufwendig und wenn man jetzt auf Band aufzeichnet zum Beispiel, dann hat man wirklich ein auf Tonband magnetisiertes, eine auf Tonband magnetisierte Tonspur, die, wenn man sie schneiden möchte, man wirklich am transienten Peak schneidet und am nächsten transienten Peak das dann zusammenklebt und hofft, dass das dann jetzt wieder passt. Das muss man halt manuell verifizieren und die ganze Zeit durchhören, relativ anstrengend. Jetzt hat es dann etwas gegeben wie Computer, die sind dann stückelweise populärer geworden, dementsprechend haben sich Leute auch überlegt, wie könnte man denn diese Analogtechnik jetzt mit Computern bearbeiten, anfangen. Und man, so Anfang der 90er Jahre hat es dann die ersten Plugins gegeben, die dann tatsächlich vom Analog-Workflow abgeschaut, einen Echtzeit-Workflow im Digitalen etabliert haben. Das heißt, dieses Audiosignal, das jetzt in das Mikrofon reingeht und ein elektrisches Signal ist, muss durch einen ADC, einen Analog-Digital-Konverter durch, das Ganze in Bits bearbeiten, damit ein Computer damit umgehen kann. Und diese Bits werden dann signalverarbeiterisch weiter bearbeitet in einem PC. Das ist weiterhin ein Echtzeitkonzept, weil es ja auch aus der Analogwelt stammt und die Arbeitsweise da bekannt war. Das Problem dabei ist, man kann immer nur mit einer begrenzten Sicht auf dieses Audio-File arbeiten. Man hat immer nur einen Puffer, in dem gewisse Audiodaten drin sind. Und das kann halt dann verifizieren, was ist das zu laut, gehört das gesenkt zum Beispiel mit einem Kompressor oder was die einzelnen Effekte, die angewendet werden, werden immer nur in einem limitierten Audio-Buffer angewandt. Jetzt braucht es aber weiterhin viel Know-how, wenn man sich anschaut, wie viel es einerseits bedarf, dass man einen PC bedient, dann auch die Nischensoftware Digital Audio Workstation, dann auch die einzelnen Plugins, die man dazu bedienen muss, dann das ganze physikalische Wissen dahinter, wie Ton sich überhaupt verhält, damit man damit gut arbeiten kann, braucht man dann auch wieder viele Plugins, viel Know-how, viel Ressourcen etc. Das heißt, man muss sich da schon relativ gut auskennen. 2005 ungefähr ist dann ein Konzept namens Levelator entstanden. Ich habe da bewusst ein Screenshot von Audacity benutzt, weil das eine ähnliche Arbeitsweise ist. Da wird nämlich nicht der Effekt in einem Audio-Buffer auf das Audio raufgespielt, sondern wirklich ins Audio hinein multipliziert. Wer mit Audacity arbeitet, weiß zum Beispiel, ich möchte da jetzt ein Gain anwenden oder irgendein Effekt, ein Reverb oder so weiter, der wird dann direkt aufs Audio hinauf multipliziert und ist dann in der Audiospur drin. Und wenn man loswerden will, dann muss man mit Steuerung Z wieder zurück, damit der Effekt gar nicht erst drauf multipliziert wurde. Das Ganze funktioniert aber nicht in Echtzeit. Also man wählt den Effekt aus, das rechnet dann so durch, multipliziert den Effekt direkt aufs Audio drauf und ist dann in dieser Spur so drinnen, wie man es eingestellt hat. Das sitzt automatisiert und die Effekte direkt in der Audiospur. Ist, so wie es die Audiowelt bis dahin kennengelernt haben, aber eher ein unbekannteres Konzept oder ein unübliches Konzept, weil es eben üblich war, in Echtzeit direkt in der Abhöre das so einzustellen, dass man so und so hat und dann durch die Effekte durchlaufen zu lassen und aufzunehmen. Levelator ist jetzt quasi ein Nicht-Echtzeit-Audio-Bearbeitungsprogramm. Als der Georg das damals kennengelernt hat, hat ihn das aber auch inspiriert und hat sich gedacht, na, warum gibt es das eigentlich nicht in der Pro-Audio-Welt? Das wäre doch eigentlich ein cooles Konzept. Er hat sich davon inspirieren lassen und in der Größenordnung 2013, ihr wisst es wahrscheinlich noch besser, dann Auphonic gegründet. Und das baut auf dem Konzept vom Levelator auf, nämlich Nicht-Echtzeit-Audio-Bearbeitung, aber hat das Ganze noch um ein paar Features erweitert, wie zum Beispiel Noise Reduction, wie zum Beispiel automatisches Leveling oder Filtering. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, Levelator ist eigentlich nur ein reines Gain-Limiting-Ding. Das heißt, es bläst die gesamte Audiospur auf, alle Amplituden nach oben und oben schneidet es ab. Und das kann man aber intelligenter machen, indem man das zum Beispiel auf die einzelnen Teile des Audios anwendet und halt gezielt Leises lauter macht, Lautes etwas leiser macht und das Ganze halt intelligent versucht zu machen. Und das ist eben der Zugang, den Auphonic immer schon gewählt hat, das ist Analyse zuerst. Weil wenn ihr da jetzt einen Tontechniker zum Beispiel zu einer Aufnahme hinsetzt, das Erste, was er macht, ist sich auch mal das durchhören und schauen, wo könnte es Probleme geben. Was ist zu laut, was ist zu leise, was ist gut, was ist schlecht, was anders, was gleich, was wie. Und diese Art von Analyse versuchen wir mit Maschinen eben auch zu machen. Also zuerst einmal das Audio zu betrachten von vorne nach hinten und sich anzuschauen, das passt, das nicht, das muss anders werden. Und dann intelligente Entscheidungen zu treffen, wie man dieses Audio verbessert. Mit dem Fokus, die ganze Produktion zu automatisieren. Sprich, dass diese lästigen Arbeiten wie das Schneiden, wie Sprecher auf die gleichen Levels zu bringen, dass das alles automatisch funktioniert und man sich auf die anderen Sachen konzentrieren kann, wie zum Beispiel, was sage ich während meines Podcasts und nicht, wie richte ich das dann im Nachhinein so, dass es gut klingt. Dann, es gab eine lange Vorgeschichte, also die Wissenschaft hinter Machine Learning ist ja schon Jahrzehnte alt, aber mit ChatGPT, mit OpenAI und so weiter ist es seit den 2020er Jahren jetzt doch deutlich ins öffentliche Licht irgendwo gerückt, deswegen habe ich auch 2020er gewählt. Gibt es jetzt verschiedene Machine Learning Modelle, LLMs, KI ist in aller Munde, jeder versucht Audio Intelligence zu nutzen, Artificial Intelligence zu nutzen und das hat einen gewissen Grund, das ist einerseits, weil die Technologie halt auch wirklich gut funktioniert und viele Dinge möglich macht, die bisher nicht möglich waren. wie zum Beispiel unsere ganzen Algorithmen neu zu denken. In klassischer Signalverarbeitung war es nicht möglich, dass man jetzt wirklich Noise Reduction betreibt, war nicht möglich, das zu unterscheiden. Ein trainiertes KI-Modell, das jetzt darauf trainiert ist, Noise zu klassifizieren und zu sagen, das ist Störgeräusch, das ist Sprache, kontextuell wichtig, das muss drinbleiben, das können wir rausschmeißen, das macht dieses Ding zum Beispiel möglich. Und jetzt ist aktuell, wie es da steht, Unmögliches möglich machen. Dieser neue Technologiesprung macht uns jetzt möglich, Dinge, die bisher nicht machbar waren, einfach umzusetzen und ins Produkt einzubauen. Weil, warum ist das jetzt alles wichtig? Wenn wir uns jetzt mal kurz umschauen, wir sind in einem relativ großen Raum, das heißt, es hallt. Manchmal redet wer, manchmal geht wo wer, es sind Geräusche im Hintergrund. Wenn wir als Menschen haben aber die Fähigkeit, uns auf das zu fokussieren, was gesagt wird, also die kontextuell wichtige Information wird von unserem Hirn herausgefiltert. Ein Mikrofon zum Beispiel ist ja nur ein Sensor an Zeit und Ort irgendwo. Das hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt, alles, was dort passiert und an Schallwelle ankommt, wird auch verarbeitet. Das heißt, man muss das im Nachhinein machen. Wir können als Menschen unterscheiden, das ist gute Information, das ist wichtige Information, das ist unwichtige Information, das kann raus. Das machen wir alles unterbewusst. Mikrofon kann das nicht. Und wie man jetzt aber dem Mikrofon mehr oder weniger beibringen kann, was die wichtige Information ist und wie man die KI im Hintergrund so trainiert, dass es das Resultat liefert, das man haben möchte, kann euch der Georg jetzt bitte erklären.
Hallo, danke, es geht wieder. Gut, ja, haben wir schon gehört, es gibt jetzt wieder viel Neues. Also neue Anwendungen sind möglich, wie jeder wahrscheinlich weiß, also viel bessere Transkriptionsmodelle, andere Algorithmen und so weiter. Solche Sachen wie guter Text-to-Speech zum Beispiel, da gibt es jetzt total viel, das war vor ein paar Jahren echt noch weit entfernt oder es hat ausgeschaut, dass es weit entfernt ist. Aber wie sind wir jetzt eben dahin gekommen? Wie der Chris schon gesagt hat, zuerst waren eben so DSP-basierte Algorithmen, also wo einfach irgendein Algorithmus war, der hat irgendein Signal prozessiert. Und dann, was der Anfang von Aphonic war, wir haben mal halt zusätzlich so Klassifikatoren verwendet, die zusätzlich zu diesen DSP-basierten Algorithmen verwendet worden sind. Was heißt das, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Denoiser hat, dann hat man das Audio zum Beispiel segmentiert in verschiedene Segmente, wo verschiedene Rauschprofile sind, diese dann aufnehmen versucht zwischen den Sprachpausen und das dann wiederum mit DSP-Algorithmen versucht abzuziehen vom Signal. Das hat natürlich auch schon ganz gut funktioniert, aber das geht jetzt mittlerweile natürlich viel besser. Also jetzt macht man das halt mit Machine Learning-Modellen. Da kommt einfach nur Audio rein und Audio raus, also die komplette Blackbox im Endeffekt. Und der hat dann, bildet sozusagen in sich dann selbst die ganzen Klassifikatoren aus. Also wenn man jetzt wieder dieses Denoiser-Beispiel hat, der schaut dann selbst, was ist jetzt Sprache, was ist Noise oder irgendwas anderes. Und filtert das dann direkt halt im Modell heraus und man braucht nicht mehr vorher irgendwelche Klassifikatoren, die das schon auswählen. Hat natürlich Vorteile, also man kann auf viel kürzere Noises reagieren, das war vorher schwierig, also wenn man zum Beispiel nur so irgendwo hinklopft und so weiter, das kann man damit jetzt viel besser ausrechnen, was vorher nicht gegangen ist, oder auch Reverb und solche Sachen. Nachteil ist, es ist natürlich komplett Blackbox und man hat viel weniger Kontrolle. Gut, haben wir das da eh schon stehen? Ja, genau. Parameter haben natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, also es wird halt komplizierter. Dann schauen wir weiter. Aber wie trainiert man jetzt solche Modelle oder eine Maschine? Gut, was man immer braucht, ist eben natürlich viele Datensätze, mit denen man diese sogenannten Models oder Algorithmen halt trainiert. Und man braucht natürlich viele Computer, also Computing Power, um das zu trainieren. Also im Prinzip ist es ein komplett anderer Ansatz, um Audio-Algorithmen zu entwickeln. Früher hat man eben so DSP-Algorithmen, also Limiter und Kompressoren entwickelt und irgendwelche Funktionen modelliert und so weiter. Das gibt es im Prinzip im Moment gar nicht mehr so in dem Sinn. Also man hat einfach nur irgendwelche Daten, irgendwelche Modelle und daraus kommt dann halt irgendwas raus und das sehen dann im Endeffekt die User. also zuerst einmal zu den Datensätzen. Wie macht man eben solche Datensätze? Man sammelt sie natürlich ganz viele, hunderttausende Sprachfiles, hunderttausende Noise-Files, Audioeffekte, Musik-Files und so weiter. Und bildet sie da eben große Datensätze, gestaltet die für verschiedene Tasks um. Kurzes Beispiel, wiederum da die Noise, weil es sehr anschaulich ist. Also man hat sehr viel Speech-Daten, dann hat man alle möglichen Noise-Daten, die zählt man zusammen, also da hat man das schlechte Audio sozusagen am Eingang und dann als Output, als Target hat man das gute Audio, wo eben nur mehr die Sprache ist und dann versucht man eben dieses System da in der Mitte so zu trainieren, dass wenn man eben neue Daten reinkriegt, dass eben das Schöne dann rauskommt. Zusätzlich, weil ich vorher gesagt habe, diese ganzen DSP-Algorithmen verwendet man jetzt gar nicht mehr, das stimmt natürlich nicht, weil man auch so, sogenannte Transformations dazu baut, also die Input-Daten will man natürlich verschieden verwursteln, dass sie noch schlechter werden und verschiedene Use-Cases abbilden. Genau dafür verwendet man jetzt quasi doch noch diese ganzen DSP-Algorithmen, weil da muss man irgendwas draus machen natürlich, damit dann möglichst viele nicht gute Audio-Cases abgedeckt werden in den Daten, um die dann zu gute Audio-Cases zu transformieren. Dann, was braucht man auch? Eben die Models, das sind eben meistens neuronale Netzwerke oder auch Deep Learning bezeichnet, wo eben viele so Neuronen drinnen sind, das sind einfach nur Plus-Minus-Elemente im Endeffekt, die halt verschiedene mathematische Operationen abbilden, also Filter, dann sind Nichtlinearitäten dabei. Und bei Audio hat man eben meistens auch so rekurrente Elemente, also LSTMs und andere, beziehungsweise Transformer, also irgendwas, das eben eine zeitliche Struktur abbilden kann, weil das ja im Audio sehr wichtig ist. Dann braucht man natürlich noch einen Lernalgorithmus, der dann eben sagt, wie sich diese Weights, also diese Neuronen sind eben mit verschiedenen Gewichtungen verbunden und die werden dann einfach abgedatet, je nachdem, welches Signal von hinten kommt, wie man das anders eben updaten muss. Was man natürlich noch braucht, ist sehr viele GPUs mit viel Memory und so weiter, was natürlich aufs Model drauf ankommt, manche mehr, manche weniger. Und dann kann man solche Trainingsruns eben starten, wenn man das alles hat. Das dauert dann oft ein paar Wochen, dann kriegt man irgendein Resultat. Dann kann man es wieder evaluieren, dann sieht man, dass irgendwas falsch war und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Gut, dann, diese Systeme sind natürlich generell nur so gut, wie sie trainiert wurden. Was heißt das? Also in den Datensätzen muss man natürlich versuchen, die gesamte Verteilung der Daten abzubilden. Also wenn man jetzt ein System nur mit deutschen Audio-Files trainiert, wird das für Japanisch wahrscheinlich sicher nicht so gut funktionieren. Das heißt, die Datensätze müssen sehr divers sein und auch konsistent, was leicht klingt, aber nicht so einfach ist, dass das System auch natürlich keine widersprüchlichen Daten zum Lernen bekommt. Dann, wie poliert man das Ganze? Also bei diesen ganzen Modellen, Machine Learning ist meistens so, dass eben dieses Pareto-Prinzip, also 80% ist sehr leicht zu bekommen, dann die letzten Edge-Cases sind meistens sehr schwierig, weil man da halt sehr, sehr tief an den Daten und so weiter arbeiten muss. Beispiel, so ein Filler-Word-Classifier ist natürlich leicht zu machen, leicht zu erkennen, wo und so weiter ist. Aber die ganzen Edge-Cases sind natürlich echt schwierig zu bekommen, weil oft passt das natürlich auch. Das heißt, da muss man sehr viel Daten sammeln, was wir auch versuchen natürlich über unser Online-System, dass wir die Daten dann wieder zum Training hinzufügen, damit es dann mit der Zeit immer besser wird. Was sind jetzt da die praktischen Herausforderungen? Einerseits natürlich einmal, um an so viel wie möglich GPUs zu kommen. Das ist natürlich für so kleine Firmen wie uns nicht so ganz einfach, weil jeder sich um die ganze Compute-Infrastruktur quasi streitet, merkt man dann natürlich am Preis. Und wenn man nicht die Investoren hat und gleich Millionen von Dollar für an so einen Training Run ausgeben kann, muss man sich da halt selber irgendwas zusammenbauen. Also unser Office ist sehr voll bestückt mit GPUs, deswegen ist es vor allem im Sommer sehr heiß. Im Winter hat es auch Vorteile. Und ja, ansonsten, also wir schauen halt natürlich, dass wir alles, was wir irgendwie kriegen, zusammenbauen und irgendwo reinstopfen. Natürlich auch diverse Cloud-Provider, die sind halt meistens sehr teuer, wenn man das auf modernen GPUs dann benutzen will bei diesen Providern. Und der Nachteil in der Praxis jetzt ist natürlich auch, dass man oft halt auf einfache Bugs nicht so schnell reagieren kann, weil was heißt das? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas falsch entfernt worden ist, dann muss man die Daten natürlich sammeln, das wieder hinzufügen. Dann kann man natürlich nicht für jedes kleine Bug einen neuen Training Run starten, also man patcht das natürlich und fügt nach einer gewissen Zeit, macht man halt dann einen neuen Trainingsrun daraus. Das trainiert wieder ein paar Wochen, dann passt wieder was anderes nicht, also das ist dann oft mehrere Steps an Iterationen, bis man dann gewisse Fehler auch behoben hat. Dann, was natürlich auch schwierig ist, dass man konsistente Datensätze bekommt. Das ist im Audio-Bereich leider sehr schwierig, weil es nicht wirklich so objektive Measures gibt, die einem das sagen, wann Audio gut ist. Also wenn man jetzt an einen Filtering-Algorithmus denkt, da braucht man natürlich sehr viel Target-Daten, die wirklich gutes Audio haben, ohne spektrale Verzerrungen und so weiter. Das heißt, es muss zuerst schon einmal jemand subjektiv entscheiden, was jetzt überhaupt das gute Audio ist oder ob da vielleicht doch das S zu laut klingt oder irgendwie die Höhen ein bisschen verzerrt sind oder was auch immer. Das heißt, bei uns sind einmal sehr viele Leute daran beschäftigt, dass sie einfach nur die Audiodaten erstellen. Das kann man jetzt auch nicht outsourcen, so wie viele Textfirmen das machen. Die haben halt dann in Indien irgendwelche Clickworker, die 100.000 Datensätze durchsortieren und so weiter. Das ist bei Audio leider echt schwierig, oder Gott sei Dank. Insofern braucht man viel manually labeled data, also was heißt das in der Praxis? Zum Beispiel verschiedene Noise-Sorten, also wir haben halt Datensätze, wo da gibt es ein stationäres Rauschen oder nicht stationäres, dann periodisches Rauschen und dann wieder Crowd und Babel Noises oder Human Noises, wo überall die Übergänge natürlich fließend sind, also wenn man das dann sortiert, denken Sie, das ist jetzt ein Human Noise oder ist das jetzt ein Non-Stationary Noise oder was auch immer. Bei Sprache ist es natürlich ähnlich, da hat man eine Noise-Free-Sprache, dann ganz klare Sprache, die auch EQ-mäßig total schön ist, dann wieder solche mit SE-Sprache, also wo die S sehr, sehr laut und prominent sind, wo Reverb drinnen ist, dann wieder Sprache mit Mouth-Noises oder mit Encoding-Artefakten oder mit Husten und Räusper oder mit Atmen, alles Mögliche gibt es da. Dann 100.000 Varianten von Atmen zum Beispiel, die man sammeln kann oder natürlich Musik, instrumentale Musik, mit Gesang, ohne Gesang, A Cappella Musik, Solo Gesang Musik und so weiter. Das wiederum kombiniert mit Noises, Non-Stationary Noises oder Applaus und so weiter. Also diese ganzen Sachen muss man irgendwie kategorisieren und subjektiv bewerten. Immer wieder resortieren natürlich, wenn es neue Features gibt. Weil dann auf einmal gewisse Sachen, auf die man vorher noch nicht gehört hat, halt natürlich anders sein müssen. Dafür braucht man natürlich gute Leute, die ein feines Gehör haben und die das quasi die ganze Zeit machen, was man nicht so leicht outsourcen kann. Zusätzlich auch die Evaluierung der ganzen Training Runs ist bei uns nicht so einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Auto-EQ-Model neuen Run macht oder beim Denoiser, dann kommt natürlich irgendwas raus, aber die objektiven Measures sagen da nicht wirklich was aus. Das heißt, um das jetzt zu bewerten können, muss man natürlich durch hunderte Audio-Files hören und schauen, ob es da irgendwo Probleme gibt oder ob das wohl da gut klingt oder ob es nicht doch irgendwelche leichten Verzerrungen in den Höhen und so weiter gibt. Also nicht so leicht zu automatisieren ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht so viele in dem Bereich ganz einfach gibt, weil es halt schwierig ist und nicht so leicht zum Skalieren ist. Gut, zusätzlich gibt es natürlich beschränkte Entwicklungsressourcen, aber das hat eh jeder. Also was macht man? Es ist natürlich sehr einfach, irgendwelche neuen Models reinzuholen, weil wie wir schon vorher gesagt haben, 80% geht immer gleich mal gut. Und fürs Marketing ist natürlich lässig, jetzt haben wir einen neuen Algorithmus und passt, können wir überall ankündigen. Aber die letzten 20% sind halt sehr, sehr schwierig und da geht halt viel Zeit rein und ist halt nicht so interessant für Marketing, wenn man jetzt irgendeinen Algorithmus tunet die ganze Zeit, wo man nicht viel was Neues ankündigen kann. Dann schauen wir weiter. zusätzliche Überlegungen. Wie sind wir in der Zeit? Gleich aus. Was es eben zusätzlich noch zum Überlegen gibt, ist eben, auf was wir jetzt da eigentlich raus wollen, dass es kein einheitliches Modell gibt, das eben alles kann. Also es kommt halt immer auf den Kontext drauf an. Also zum Beispiel, wenn man ein Hörspiel hat, dann will man natürlich Soundeffekte drinnen haben und klatschen, aber statische Noises sollen entfernt werden. Wenn man jetzt eine Meditationsaufnahme hat, dann will man natürlich, dass das Atmen drinnen bleibt, weil wenn man so Atemübungen macht, dann wäre blöd, wenn das alles rausgelöscht wird und so weiter. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Use Cases, wo man immer andere Parametrisierungen eigentlich braucht. Und das ist genau das Ding, was wir irgendwie abbilden wollen oder an dem wir arbeiten, dass man nicht nur dieses eine Model hat, das jetzt irgendwie alles macht, sondern dass man eben das auf verschiedene Use Cases ganz einfach zuschneiden kann. Dazu gibt es auch Beispiele von uns, also welche Algorithmen wir haben, aber auf das werde ich jetzt nicht mehr eingehen, weil da haben wir keine Zeit. Aber wir haben heute eher einen Workshop um 15 Uhr, da können wir noch einmal über die ganzen Details reden. Insofern werde ich noch einmal kurz an den Chris überleiten und dann sind wir schon gespannt aufs Essen.
Dann machen wir noch einen kurzen Ausblick, was kommt als nächstes. Ja, ich habe keine Glaskugel, keine Kristallkugel, kann es auch nicht sagen, aber ich möchte vielleicht noch kurz die Fragen in den Raum stellen, was könnte technisch auf uns zukommen. Diskutieren können wir es gern das ganze restliche Wochenende über, wir sind der ganze Subscribe hier, also bitte, wenn ihr quatschen wollt, bitte jederzeit zu uns kommen. Gerade über so Philosophisches rede ich wahnsinnig gern. Wie zum Beispiel die Eintrittshürde, wie wir gesehen haben, sie wird geringer. Ursprünglich riesengroße Tonstudios mit unfassbar viel Know-how. Mittlerweile, willkommen bei meinem Podcast. Es funktioniert relativ leicht. Das heißt, die Eintrittshürde wird zukünftig vermutlich noch weiter sinken. Der Trend wird vermutlich auch dahin gehen, dass man zunehmend mehr Dinge generieren lässt. Man sieht in letzter Zeit zunehmend weniger KI-Bilder. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht. Auf jeden Fall sieht man weniger KI-generierte Bilder. Die All-in-One-Lösungen zum Beispiel könnten in Zukunft auch forciert werden, wie zum Beispiel weg von 1000 verschiedenen Plugins und verschiedensten Softwaren hin zu einer Lösung, die sehr viele Dinge vereinheitlicht. Das kann man das Ganze dann philosophisch auch noch kurz aufspannen und sich fragen, wie wird es in Zukunft mit menschlicher Verbindung ausschauen? Weil wenn man gerade sich Podcasting anschaut, ist doch ein sehr intimes Medium, man hört es auf Kopfhörern, man hat es für sich, man baut eine Beziehung auf zu diesen Menschen. Wird diese Beziehung, die man dort aufbaut, weniger wichtig werden oder doch wichtiger? Wird sich zeigen. Das kreative Arbeiten, es war sehr lustig zu beobachten, als KI irgendwie so plötzlich da war, haben alle gesagt, ja, wir werden den Fernverkehr automatisieren und wir werden alle nur noch das Geschirr wird sich von selbst abwaschen und das Erste, was ersetzt worden ist, ist quasi das kreative Arbeiten, Video Creation, Grafikdesign, allerhand Content Generation. Wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Bestärkung und Fokussetzung, also dadurch, dass man den Fokus so setzen kann, wie man es möchte, wie zum Beispiel aufs Kreative, ist wiederum ein Gegenpunkt zum Vorhergesagten, kann man sich ein bisschen auf die kreative Arbeit fokussieren und die lästigen Tasks im Editing zum Beispiel weglassen, wie wir es versuchen anzubieten, dass die tedious Tasks, die lästigen Dinge in der Arbeit, das Stille rausschneiden, die Atmer rausschneiden, den Content irgendwie aufzupolieren, dass das automatisch geht und man sich ein bisschen mehr auf die kreative Arbeit fokussieren kann, wie zum Beispiel über was spreche ich in meinem Podcast, wen lade ich ein, was wäre vielleicht eine interessante Sichtweise auf ein gewisses Thema, dass man sich darauf mehr fokussieren kann. Genau. Aber wie gesagt, diesen Teil nur sehr kurz. Bitte gern mit uns über alles reden. Immer gern offen für neue Ideen und Gespräche. Es gibt keinen magischen Knopf, der alles löst. Wie kann ich das sagen, wenn es unsere Aufgabe ist, sowas zu erfinden? Mehr oder weniger. Also gute Frage. Ne? Aber wie wir vorher gesehen haben, es fließt sehr viel Gedankendings hinein, in was alles benötigt wird, damit man den Anforderungen der Kunden einerseits gerecht wird. Meditationsaufnahme ist ganz was anderes wie ein Rundfunkhaus hat oder jemand, der das mit großem Audiodatendurchsatz für Qualitätssicherung nutzt. Es gibt sehr viele verschiedene Zwecke, wie man es benutzen kann und sehr viele verschiedene Outcomes, die man bezwecken möchte. Und das ist mit einem Knopf nicht machbar, aber 15 verschiedene Knöpfe, die alles magisch lösen, klingt ein bisschen nicht so gut für Verkauf. Deswegen brauchen wir ein paar mehr Knöpfe als das. Und deswegen schaut unsere Production Page auch so aus. Und glaubt mir, da sind noch einige Knöpfe mehr, die da oben hinter diesen Reitern verschoben sind. Wir arbeiten daran, das besser zu machen. Es ist aber tatsächlich nötig, weil wir heute auch die nötige Feinheit geben wollen in der Arbeitsweise, damit der Output auch so klingen kann, wie ihr es gerne hättet. Wie man damit umgeht, am besten um 15 Uhr zu unserem Workshop schauen. Da geben wir dann ein bisschen Tipps, Tricks und wie man das am besten nutzen kann und gehen die Features auch nochmal durch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Hier sind nochmal unsere Kerninhalte, um was es hier gegangen ist, sprich sehr schnelllebiges Geschäft mit KI und mit Audiotechnologie generell jetzt gerade. Ein bisschen Überblick über Deep Learning, Techniken, wie man Maschine überhaupt trainiert. Ein bisschen Kontext geboten, geschichtlich und zukünftig. Und dieser QR-Code könnte wichtig sein, denn er leitet auf unsere Landingpage und wenn man sich dann dort einen Account macht, kriegt man 25 Stunden gratis. Das heißt, wer Auphonic nutzen möchte, das wäre eine gute Gelegenheit. Ansonsten quatscht mit uns, wir sind noch hier. Danke vielmals.
Und Mahlzeit. Mahlzeit. Gut.
Ja, ich hätte Fragen. Gibt es noch Fragen? Noch Zeit für Fragen? Ganz kurz, ihr habt vorhin gesprochen, dass Qualitätssicherung und jemand muss sich das anhören, um Audio zu bewerten. Ihr seid ja auch ein teilweise ein Community-Projekt. Warum könnt ihr einfach nicht diese Aufgaben der Community zur Verfügung stellen? Und es gibt ein Rating-System, da höre ich mir mal 3, 4, 5 Files mal nebenbei an und rate die. Das hilft euch gegebenenfalls auch für eure Weiterentwicklung der ganzen Algorithmen. Nur als Fragestellung.
Ja, bei gewissen Sachen geht das vielleicht, bei vielen Sachen leider nicht, weil man wirklich, ich meine, allein wenn man jetzt neue Angestellte in dem Bereich hat, dauert es schon einige Wochen, bis du mal drinnen bist, auf was du ganz genau hören musst. Ich meine, wenn man jetzt einen normalen Classifier hat, ist das natürlich einfach oder einfach her. Wenn man nur sagt, okay, da ist jetzt ein Filler-Word zum Beispiel und da nicht. Aber so auf alle möglichen anderen Audio-Details, das ist echt schwierig, weil halt die Übergänge ja immer fließend sind. Das heißt, man braucht wirklich eine konsistente Entscheidung natürlich bei diesen fließenden Übergängen, weil sonst kriegt das System natürlich immer andere Sachen zum Training, ganz einfach. Aber bei gewissen Sachen natürlich möglich, ja.
Und noch eine zweite Frage, hilft es gegebenenfalls, wenn ich meinen Podcast oder meine Audioaufnahme bei euch hochlade, einen Kontext mitzugeben, zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Podcast ist zum Beispiel auf einer Messe aufgenommen, das heißt, dass ihr besser eure Parameter tweaken könnt oder in dem anderen Fall, keine Ahnung, das ist im Studio-Environment aufgenommen, da wisst ihr, ihr braucht nur, in Anführungszeichen, diese Algorithmen zu nehmen, um halt das für euch auch besser skalieren zu können.
Nein, also diese Basisinfo, das kriegen wir eh mit, weil wenn du jetzt in einer Messehalle aufnimmst, dann sieht man das eher am Audio, dass das ganz anders ist, wie wenn du im Studio aufnimmst. Was man nicht immer mitkriegt, ist, auf was du hinaus willst. Also willst du jetzt, wie gesagt, Meditationsbeispiel, willst du jetzt diese Atmer drinnen haben oder nicht? Oder willst du jetzt Musik drinnen haben oder willst du die rausnehmen? Genau für diese Anwendungszwecke versuchen wir halt, irgendwelche Parameter natürlich zu verwenden.
Oder sollten halt möglichst intuitiv sein. Oder ich könnte ja mitgeben, wenn ich könnte oder wenn ich dürfte.
Genau, das kann man ja auswählen. Also da kann man halt den dementsprechenden Denoiser dann auswählen, ob jetzt das ist oder und so weiter.
Okay, danke.
Noch eine kurze Frage. Eure Modelle sind ja darauf trainiert, Probleme wie zu lautes S oder Hall oder Übersprecher oder sowas von einer Spur auf die anderen zu erkennen und dann eben entsprechend zu beheben. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ein eigenes Post-Processing schon habe, ein De-Esser-Plugin oder Crossgate, um sowas schon zu beheben? Ist das überhaupt sinnvoll oder bringe ich dann nur eure Modelle durcheinander, dass dann die Sachen nicht mehr erkannt werden, die Probleme, weil ich sie schon so ein bisschen kaschiert habe? Also lieber ungeschminkt, sodass eure Modelle das alles gut erkennen können, oder soll ich selber schon versuchen, möglichst gut vorgeprocesstes Material zu liefern?
Ist egal. Also wenn du selber schon ein perfektes Ding hast, ist natürlich gut, weil dann werden wir nicht mehr so viel machen müssen.
Ja. Ich würde nur dazu sagen, es gibt so in der Tontechnik das Prinzip Shit in, Shit out. Je besser das Audio ist, das reinkommt, desto besser ist auch die Qualität, die rauskommt. Das heißt, man kann nur bis zu einem gewissen Grad verbessern.
Aber klar, wenn du jetzt in deinem Bearbeitungsprozess dadurch wieder andere Artefakte reinmachst, die auch schlecht sind, dann ist halt die Frage, ob unser System auf diese Artefakte trainiert ist oder nicht.
Ihr hattet gesagt, dass es bei euch ein bisschen warm wird, weil ihr so viele GPUs am Laufen habt. Könnt ihr was sagen zum Energieverbrauch zwischen sozusagen klassischen Ansatz mit so einem DSP zu jetzt ML-basierten Methoden? Gibt es da einfach einen Faktor oder sowas, wo ihr sagen könnt, wenn ich quasi ML brauche, dann ist das doppelt, 10-mal, 20-mal so energieintensiv?
Das ist die Frage, was du jetzt betrachtest. Also das Training ist ja unabhängig davon, ob du das jetzt dann verwendest. Wenn du jetzt unser System, Online-System verwendest, dann verwendest du eh nur mehr das fertige Model. Das läuft dann natürlich nicht bei uns im Büro, weil das wäre ein bisschen riskant, sondern halt in unserem Fall bei Hetzner, so ein Server-Hoster. Also fürs Ausführen brauchst du natürlich auch mehr Strom, aber jetzt sage ich mal nicht unendlich viel mehr. Aber das Aufwendige ist natürlich das Training, weil du hast natürlich die ganze Zeit alles in Beanspruchung.
Okay, aber es ist schon auch in der Ausführung immer noch energiesparender, wenn ich quasi DSP klassisch, ich sag mal klassische Methoden benutze, als wenn ich ML benutze.
Ja, okay. aber das wird jetzt in der Ausführung, jetzt ist es wahrscheinlich nicht so relevant. Das Hauptding ist das Training.
Ja dann, Mahlzeit.
Dann,
danke sehr.